ein bestimmtes Ritual durchführen und damit wollen wir uns heute beschäftigen. So haben wir jetzt erst einmal die Bilder vor Augen und das Thema heute soll sein Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und wir werden sehen, wie ein bestimmtes Ritual, was damals im Volk Israel am sogenannten Yom Kippur durchgeführt wurde, wie dieses Ritual ein Vorbild ist für etwas, was Jesus Christus auch getan hat. Ich sage schon mal jetzt etwas Provokantes. Wenn wir Erlösung verstehen wollen, ist der Blick auf das Kreuz zu eng. Das klingt jetzt erstmal sehr provokant. Natürlich ist das Kreuz ganz wichtig, aber ich möchte versuchen, uns etwas Wichtiges darzustellen. Dass Erlösung mehr war, auch bei Jesus, als nur am Kreuz für uns zu sterben. Und der große Versöhnungstag im Alten Testament mit den einzelnen Schritten und Ritualen, die der Hohepriester durchzuführen hatte, indem er einmal im Jahr in das Allerheiligste ging, vor die Bundeslade, ein Bild für den Thron Gottes, diese einzelnen Schritte des großen Versöhnungstages sind ein Vorbild für das, was Christus für uns Menschen getan hat bei der Durchführung eines einzigen großen Versöhnungstages. Und wenn wir Erlösung wirklich verstehen wollen, dann müssen wir den großen Yom Kippur des Alten Testamentes erfassen. Text kommt nicht, wir arbeiten so. Dann erst können wir Erlösung wirklich verstehen. Yom Kippur ist bis heute der größte Festtag Israels und dieser Name bedeutet Tag der Bedeckung. Kafar, zudecken und Yom, das ist der Tag Yom Kippur. Und Yom Kippur im Alten Testament war der Tag, wo die Sünden des Volkes Israels, die in einem Jahr aufgelaufen waren, zugedeckt wurden. In unserem heutigen Kalender entspricht Yom Kippur etwa Ende September und es war der Tag, wo einmal im Jahr Sühnung vollzogen werden musste durch den hohen Priester für die Sünden, die im ganzen Volk Israel während eines Jahres aufgelaufen war. Wichtig zuvor ist auch Folgendes zu wissen. Die meisten Christen leiden an alttestamentlicher Unterernährung. Deshalb können sie viele Dinge im Neuen Testament nicht wirklich begreifen. Um den Yom Kippur zu verstehen, den Jesus Christus als Opfer und als Priester durchgeführt hat in einem himmlischen Heiligtum, ist es wichtig zu wissen, dass es im Alten Testament zwei Priesterordnungen gab. Zwei priesterliche Dienstordnungen. Und die erste priesterliche Dienstordnung, das war die Dienstordnung des Königpriesters Melchisedek, Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Dieser Priester Gottes des Allerhöchsten erschien Abraham dort, wo später Jerusalem und der Tempel gebaut werden würden. Auf diesem höchsten Hügel erschien er Abraham. Dieser König Melchisedek, Melchisedek, wird in der Bibel geschildert als ein Priester, der nie einen Anfang hatte, der nie ein Ende hat, der sich nicht von menschlicher Abstammung herleitet. Es ist der Priester, der allein Zugang hat zu dem Thron des Allerhöchsten. Dieser König Melchisedek, dieser Königpriester, ist zugleich der Messias und der König Israels. Und er ist der eine ewig bleibende, nie sterbende, göttliche Hoherpriester, der allein Zutrittsrecht hat zu dem Thron des Allmächtigen. Dann gab es während der Zeit des Volkes Israel das sogenannte aaronitische Priestertum. Der Name wird so im Hebräischen ausgesprochen, Aaron. Und Aaron war der Bruder von Moshe, von Mose. Und er wurde der erste Hoherpriester, als die Stiftshütte aufgebaut war, der erste Hohepriester Israels. Nur die erstgeborenen Söhne von Aaron konnten das Amt des hohen Priesters übernehmen und aus der Linie Aaron erwuchsen im Laufe der Zeit viele Hohepriester, alles zeitlich begrenzte Menschen, alles vergängliche Menschen und vor allen Dingen Menschen, die selbst sündig waren. Wichtig ist auch zu wissen, das Alte Testament spricht nicht nur von zwei Priesterordnungen, der Priesterordnung Melchisedek und der Priesterordnung des irdischen Priestertums Aaron, sondern die Bibel spricht auch von verschiedenen Heiligtümern. Das Volk Israel hatte ein Heiligtum aus Stoffen, aus Holz, aus Edelmetallen gebildet, wie wir es im Bild der Stiftshütte gesehen haben. Und in dieser Stiftshütte, in diesem irdischen Heiligtum, wurden normale irdische Opfer dargebracht, Tiere, deren Blut bei verschiedenen Ritualen verwendet wurde. Und dieser Opferdienst wurde durchgeführt durch menschliche Priester, die sündhafte und vergängliche Menschen waren. Das Alte Testament zeigt uns aber auch schon, dass es ein ewig seiendes himmlisches Heiligtum gibt, denn als Gott Mose auf den Berg Sinai heraufrief, da sagte er ihm: Ich zeige dir jetzt ein himmlisches Vorbild und du wirst unten mit Hilfe des Volkes Israel ein Abbild dieses himmlischen Heiligtums bauen. So zeigt die Bibel, es gibt ein irdisches Heiligtum, das gab es in der Geschichte des Volkes Israels, ursprünglich die Stiftshütte und später der Tempel zu Jerusalem. Aber es gab immer schon ein ewig seiendes, unauflösliches, himmlisches Heiligtum, wovon die Stiftshütte auf Erden nur ein vereinfachtes Modell war. Und wichtig ist nun zum Verständnis des Yom Kippur und dessen, was Jesus Christus getan hat, zum Verständnis, was wirklich umfassend Erlösung bedeutet, ist es wichtig, diese Dinge erstmal vor Augen zu halten. Und weil es zwei Priesterordnungen gab bzw. gibt und zwei Heiligtümer gab bzw. gibt, ist das, was bei dem großen Yom Kippur auf Erden einmal im Jahr in der Geschichte des Volkes Israel geschah, ist dieser Yom Kippur ein Vorbild für einen einzigen großen Yom Kippur, den Gott plante, in der Zukunft eines Tages durchführen zu lassen, durch seinen eigenen Sohn, den er dazu in die Welt sandte. Der Yom Kippur, der große Versöhnungstag, wie er uns im Alten Testament geschildert ist, hat also eine Doppelbedeutung. Es war damals für Israel der jährlich durchzuführende Tag der Sühnung der in einem Jahr aufgelaufenen Sünden Israels. Und es gibt auch einen Heiligtum, einen Yom Kippur in einem himmlischen Heiligtum, der nur ein einziges Mal durchgeführt werden musste, um eine ewige und unauflösliche Sühnung zu schaffen als Rettungsmöglichkeiten für alle Menschen. Und diese Doppelbedeutung, die wollen wir nun im Einzelnen betrachten. Der große Yom Kippur wird im Alten Testament, und wir gehen jetzt gleich einige Stellen durch, und wenn Sie mit Ihrer Bibel bewaffnet sind, wovon ich heute ausgehe, wir haben ja Gottesdienst, dann schlagt einfach die Stellen mit auf, die ich uns jetzt nenne. Im dritten Buch Mose wird dieser Yom Kippur im Ablauf geschildert. Und diesen Text sollten wir zu Hause auf jeden Fall nachlesen, um zu wissen, was Yom Kippur ist. Und ich möchte jetzt einzelne Etappen dieses Kultablaufes des Yom Kippur im Alten Testament herausgreifen, möchte das Ganze auf Jesus Christus übertragen, und auf diese Weise möchte ich, dass uns deutlich wird heute, was Yom Kippur bedeutet und was es bedeutete, dass Jesus Christus Erlösung und Sühnung unserer Sünden geschaffen hat. Das erste, allerwichtigste, was wir uns zunächst vor Augen halten müssen, ich lese im dritten Buch Mose, im 16. Kapitel die ersten drei Verse. Der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten, in einer fälschlichen Weise, ergänze ich, und daraufhin starben. Und der Herr sprach zu Mosche: Sage zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu allen Zeiten in das Heiligtum hineingehen soll, hinter den Vorhang, vor den Sühnedeckel, der auf der Bundeslade ist, damit er nicht sterbe, denn ich will auf dem Sühnedeckel in einer Wolke erscheinen. Und auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem jungen Stier als Sündopfer und mit einem wieder als Brandopfer. Die erste wichtige Vorschrift für die Durchführung des Yom Kippur war, das Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr betreten werden. Hinter diesem zweiten Vorhang, hinter dem Heiligtum, das Allerheiligste, stand die Bundeslade. Und die Bundeslade war ein Bild für den Thron Gottes. Und über dem Allerheiligsten und über der Bundeslade stand die Schechina des Gottes Israel, die Wolke der Herrlichkeit, in die die hochheilige Gottheit sich einhüllte, weil kein Mensch, kein Sterblicher, keiner aus Fleisch und Blut jemals in die Gegenwart des heiligen Gottes treten kann. Und so war die Herrlichkeit Gottes im Allerheiligsten gegenwärtig. Und die Söhne von Aaron kamen auf tragische Weise ums Leben, indem sie die hohe Heiligkeit Gottes missachteten und starben vor den Augen ihres eigenen Vaters. Und so ermahnte Mose seinen Bruder, denk an deine Söhne. Du darfst nicht jederzeit in das Allerheiligste, nur einmal im Jahr darfst du hinein. Und niemand, kein Priester, der im vorderen Bereich seinen Dienst tat, durfte den Vorhang zum Allerheiligsten überhaupt berühren. Es war nur unter Todesgefahr möglich. Wer den Vorhang berührte, solange die Wolke der Herrlichkeit in dem Allerheiligsten war, war des Todes, weil der hochheilige Gott in der Wolke der Herrlichkeit im Allerheiligsten gegenwärtig war. Und so legte das Gesetz Mose fest, dass der hohe Priester nur ein einziges Mal im Jahr in das Allerheiligste eintreten durfte. Bevor der hohe Priester den Yom Kippur durchführen konnte und durfte, musste er persönlich etwas sehr Wichtiges tun, um sich selbst richtig vorzubereiten für diesen hochheiligen und lebensgefährlichen Auftrag, den er an diesem Tag durchzuführen hatte. Denn er sollte an diesem einen Tag den Vorhang anrühren und unter einem ganz bestimmten Ritual in die Wolke der Herrlichkeit hineintreten, unter Lebensgefahr. Und er sollte etwas ganz Bestimmtes tun. Und das allererste, was er machen musste, war Folgendes. Am großen Yom Kippur versammelte sich das ganze Volk Israel in der Wüste um die Stiftshütte. Das ganze Volk war draußen. Und der hohe Priester ging allein in die Stiftshütte hinein. Und dann tat er Folgendes, was im 6. Vers, im 4. Vers gesagt wird. Er soll den heiligen Leibrock anziehen und soll ein leinernes Unterkleid an seinem Fleisch haben und sich mit einem leinernen Gürtel gürten und einen leinernen Kopfbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider, und er soll sein Fleisch im Wasser waschen und baden und sie anziehen. Das allererste, was der hohe Priester tun musste, war sich erniedrigen. Er trug ein äußerst prachtvolles Gewand. Er trug allein ein Diadem auf seiner Stirn, das stand heilig dem Herrn, das in umgerechnet Hunderttausende Euro wert war, massives Gold. Er trug ein Brustschild mit Edelsteinen, die in der heutigen Wert fast unbezahlbar wären. Er war als hoher Priester gekennzeichnet durch ein Prachtgewand. Es war der hohe Priester, der Oberpriester. Und um den Yom Kippur durchzuführen, musste er sein Prachtgewand ablegen und ein ganz einfaches Priestergewand anziehen. Niemand war in der Stiftshütte. Er ging allein auf das Waschbecken zu und die Aufgabe war, sein Prachtgewand abzulegen und ein Duschbad zu nehmen, indem er Wasser aus dem Waschbecken nahm und sich gründlich reinigte. Weil jede körperliche Ausscheidung stinkt vor Gott und verunreinigte den Juden kultisch, dass er Gott nicht nahen konnte. Und so musste der hohe Priester sich zunächst einmal duschen und dann sollte er ein ganz einfaches, schlichtes Priestergewand anziehen. Der hohe Priester musste also die Kleider seiner Herrlichkeit ablegen. Er musste absolut rein sein, um diesen Dienst durchführen zu können. Und so trug er ein Untergewand, die Unterwäsche sozusagen, ein Unterkurzgewand aus Leinenstoff und darüber ein Ephod, ein Priestergewand als Obergewand. Und darin finden wir schon eine wichtige Wahrheit. Der hohe Priester, der eines Tages kommen würde und der vor rund 2000 Jahren kam, um den ewig gültigen Yom Kippur durchzuführen, um die Möglichkeit des Heils, der Sühnung von Schuld für alle Menschen zu ermöglichen, der musste sich erniedrigen, das war das Allerwichtigste, sonst hätte er den großen Yom Kippur nicht durchführen können. Ich lese Kapitel 16, den 17. Kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, um Sühnung zu erwirken, im Heiligtum, bis er wieder hinausgeht, und so soll er Sühnung erwirken für sich und sein Haus für die ganze Gemeinde Israel. Wie ich gerade schon sagte, alle anderen Priester, das gesamte Volk, hatten das Heiligtum zu verlassen, auch aus dem Vorhof herauszutreten, und der Vorhang wurde geschlossen. Jetzt mussten sie warten, denn das Ganze zog sich wohl mehrere Stunden hin. Das Volk konnte nur draußen still sitzen. Sie sahen den aufsteigenden Rauch des Opfers und innen drin tat der hohe Priester nun alleine seinen Dienst. Er musste nämlich einige Tiere verwerten und er musste drei Tiere schächten und sie teilweise als Opfer darbringen. Der hohe Priester war aufgefordert, einen jungen Stier mitzunehmen, einen Widder, ein männliches Schaf und zwei männliche Ziegenböcke. Diese vier Tiere musste der hohe Priester verarbeiten als Priester. Er musste den jungen Stier schächten und das bedeutete, er musste ihn wuchten und vielleicht vorher die Füße, die Beine, die Läufe fesseln und wuchtete ihn auf einen schweren Holzblock. Dann musste er ihn schächten und er schnitt ihn die Kehle durch und fing das Blut auf, weil er das später brauchte. Es musste noch ein Widder, dieses männliche Tier musste später komplett geopfert werden und auf dem Altar verbrannt werden. Und mit zwei anderen Tieren gab es eine wichtige Aufgabe, worauf ich gleich noch kommen werde. Das erste Wichtige war, er musste also diesen ganz schweren Dienst, auch wenn er ein alter Mann war, er musste diesen ganz schweren Dienst völlig alleine sich aufopfernd durchführen, indem er sich als Königpriester erniedrigte. Wenn wir dies auf Jesus Christus übertragen, der später den einen großen Yom Kippur durchführte, möchte ich uns eine Stelle lesen aus dem Philipperbrief. Aus dem Philipperbrief, das zweite Kapitel, die Verse 5 bis 8. Philipper Kapitel 2, die Verse 5 bis 8. Dort schrieb der Apostel Paulus später von Jesus Christus. Philipper Kapitel 3, die Verse, Kapitel 2, die Verse 5 bis 8. Und Paulus schrieb: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie ein Mensch erfunden. Und in seiner äußeren Erscheinung wurde er wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Bist du dir darüber im Klaren, was Jesus Christus zuerst für dich tat? Er selbst, ewig seiender Gott, selbst Shechina, selbst Teil der Gottheit. Die Dreieinheit ist nicht trennbar. Sie offenbarte sich uns nur auf verschiedene Art und Weise, die Gottheit, dass wir es überhaupt erfassen konnten. Jesus Christus, Gott, unsterblich, ewig seiend, unendlich, allwissend. Und er nahm Menschengestalt an und wurde uns Menschen gleich. Geboren durch ein jüdisches Mädchen, durch übernatürliches Wunderwirken des Allmächtigen, war die Schwangerschaft zustande gekommen. Und so kam der heilige Gott in diese Welt. Er erniedrigte sich, so wie der hohe Priester sich bei dem großen Yom Kippur im Alten Testament erniedrigen musste, bevor er den Dienst der Erlösung und der Sühnung der Sünden Israels durchführen konnte. Christus, der ewige König und Priester des Allerhöchsten, der dem Vater gleich ist, erlegte seine göttliche Herrlichkeit ab, er nahm einen Leib menschlicher Niedrigkeit an, er erniedrigte sich gehorsam wie ein Sklave bis in den Tod und er ging einsam den schweren Weg an das Kreuz und bei dem, was er tat, konnte ihm niemand zur Seite stehen. Wir gehen zurück in das Alte Testament. Und wir wollen nun den Ablauf des großen Versöhnungstages weiter verfolgen. Aaron musste sich also erniedrigen und ein ganz einfaches Priestergewand anziehen. Und dann haben wir schon angeschnitten, dass er 4 verschiedene Tiere nutzen musste für dieses Ritual an diesem Tag. Ich lese Kapitel 16, drittes Buch Mose, die Verse 5 bis 6. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem jungen Stier als Sühnopfer und mit einem Widder als Brandopfer. Er soll auch den heiligen Leibrock ausziehen, wir haben es gerade schon gelesen, und springe in Vers 5. Dann soll er von der Gemeinde der Kinder Israel 2 Ziegenböcke nehmen und als Sündopfer und einen Widder als Brandopfer. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen, um Sühnung zu erwirken für sein eigenes Haus. Dann springe ich in die Verse 11 bis 14. Und Aaron bringe den Jungstier des Sündopfers herzu, das für ihn selbst bestimmt ist, und er wirke Sühnung für sich und sein Haus. Und er schächte den Jungstier des Sündopfers, das für ihn selbst bestimmt ist. Danach nehme er die Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar, dem Brandopfer, der im Vorhof stand, und der vor dem Herrn steht, und seine beiden Hände voll wohlriechenden, zerstoßenen Räucherwerks, und bringe es hinein hinter den Vorhang, ergänze ich, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerkes den Sühnedeckel verhüllt, der vor dem Zeugnis ist, der Bundeslade, damit er nicht sterbe. Und er soll von dem Blut des Jungstieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Sühnedeckel sprengen, der Richtung Osten ausgerichtet ist. 7-mal soll er von dem Sühnedeckel mit seinem Finger das Blut sprengen. Das nächste, was Aaron tun musste, war folgendes. Er musste ja einen Stier erstmal übergeben bekommen und diesen Stier musste er schächten, wie ich es uns gerade beschrieben habe. Und dann war die erste Aufgabe, jetzt wurde es lebensgefährlich. Er musste das Blut des geschächteten Stieres auffangen, welches aus der Halsschlagader floss, und eine Schale bereithalten. Dann stellte er die Schale an die Seite und nahm eine Räucherpfanne, ähnlich einer Bratpfanne aus Gold. Darin kam Kohle vom Brandopferaltar, und dann nahm er beides und ging durch das Heiligtum auf den Vorhang zum Allerheiligsten zu. Jetzt ging es um Leben oder Tod. Und es war vorgesehen, dass er an diesem Tag einmal den Vorhang öffnen durfte. Die Bundeslade sah und die Wolke der Herrlichkeit, die das Allerheiligste erfüllte. Es wird überliefert, das Allerheiligste hatte kein Fenster. Es soll erfüllt gewesen sein von einem sanften Licht. Eine Wolkensäule, nebelartig, stand über der Bundeslade. Der hohe Priester nahm die Räucherpfanne, wie es vorgeschrieben war, setzte sie vor die Bundeslade und wagte kaum hochzuschauen, weil der heilige Gott gegenwärtig war. Dann nahm er zwei Hände voll Räucherwerk und warf es auf die Pfanne. Der Rauch stieg auf und die ganze Bundeslade verschwand im Nebel des Räucherwerkes. Und dann musste er das Blut des Stieres nehmen. Er nahm die Schale, tauchte seine Finger hinein, wagte kaum aufzuschauen und spritzte das Blut 7-mal auf den Sühnedeckel, der die Bundeslade bedeckte. Und dann ging er raus. Und als er den Vorhang zumachte, konnte er zum ersten Mal durchatmen. Die erste Handlung war also das Schächten des Pharren, des jungen Stieres, das Auffangen des Blutes, das Durchschreiten des zweiten Vorhanges mit dem Blut, das Räuchern, damit der Sühnedeckel mit der Wolke vor dem hohen Priester verhüllt war, und das Sprengen des Blutes des jungen Stieres, des Pharren, auf den Sühnedeckel der Bundeslade. Warum musste der hohe Priester das zuerst machen? Weil er selbst ein sündiger Mensch war. Denn sündige Priester können nicht bleibend Sünden sühnen für die Menschheit insgesamt. Der hohe Priester im AT war ein sterblicher, sündiger Mensch, der eigentlich auch dem heiligen Gott niemals nahen konnte. Und darum musste Aaron und später alle hohen Priester, die den Yom Kippur folgend durchführen würden, zunächst ein Sühnopfer für sich selbst darbringen, damit er selbst erstmal gereinigt werden konnte, bevor er dann im nächsten Schritt die Sühnung für das gesamte Volk Israel vollziehen konnte. Ich sagte, es gibt zwei Heiligtümer und zwei Priesterordnungen, die Priesterordnung Melchisedek und die Priesterordnung Aaron. Und Christus, er kam nicht als hoher Priester in dieser Welt in einem irdischen Heiligtum Erlösung zu wirken, sondern Christus kam in diese Welt und ging zurück zu seinem Vater, um auch durch sein Opfer in dieser Welt und durch den Eintritt in das ewige Heiligtum des Himmels eine bleibende Sühnung zu bewirken. Und da er Gott in Menschengestalt war und niemals gesündigt hatte, brauchte er kein Sühnopfer zuerst für sich, wie es eben alle Priester im Alten Testament brauchten. Ich lese uns eine Stelle vor, Hebräer Kapitel 4, Vers 15. Hebräer Kapitel 4, Vers 15 im Neuen Testament. Hebräer Kapitel 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid mit uns haben könnte, mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, aber er war ohne Sünde. Jesus Christus, als er sich erniedrigte und einen Körper aus Fleisch und Blut annahm, da erlebte er die gleichen Versuchungen und Kämpfe, die wir als Menschen auch haben. Und deshalb schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes, er kann uns so gut verstehen in unseren Kämpfen und Schwierigkeiten. Der große Unterschied zwischen Jesus und uns aber war immer, wir geben Versuchungen nach, wir geben in Kämpfen nach, wir machen Fehler, wir gehen falsche Wege. Christus sündigte nie. Und nur weil er sündlos war, war er in der Lage, überhaupt im himmlischen Heiligtum den sogenannten großen Versöhnungstag durchzuführen. Im 7. Kapitel im Hebräerbrief möchte ich die Verse 26 bis 27 lesen. Kapitel 7, die Verse 26 bis 27. Denn ein solcher hoher Priester tut uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, der nicht wie die hohen Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst zum Opfer dargebracht hat. Nachdem der hohe Priester im Alten Testament also zunächst den Pfarren das Blut des jungen Stieres dargebracht hatte im Allerheiligsten, kam nun das Volk an die Reihe. Wir gehen zurück in das dritte Buch Mose. Ich lese im 16. Kapitel noch einmal die Verse 7 bis 9. 16. Kapitel, die Verse 7 bis 9. Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen an den Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los für den Herrn, und im Hebräischen heißt es ein Los für Azazel. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los für Yahweh, den Ewigseienden, fiel, und ihn als Sündopfer darbringen und opfern. Und in Vers 15 bis 16, danach soll er den Bock des Sündopfers, das für das Volk bestimmt, der für das Volk bestimmt ist, schächten und sein Blut ebenfalls hineinbringen hinter den Vorhang. Und er soll mit dessen Blut tun, wie er mit dem Blut des Jungstieres getan hat. Und er soll es auf dem Sühnedeckel vor dem Altar, auf den Sühnedeckel vor den, in der Bundeslade sprengen. Und so soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum, wegen der Unreinheiten der Kinder Israel und wegen ihrer Übertretungen und aller ihrer Sünden. Und er soll dasselbe tun mit der Stiftshütte, die sich mitten unter den stinkenden Unreinigkeiten Israels befindet. Nachdem der hohe Priester, der sündig war, zunächst ein Sühnopfer, ein Sündopfer für sich selbst darbringen musste und zunächst mal Sühnung erwirken musste für sein Haus, musste er das Zweite mit einem der Böcke tun, der Ziegenböcke, die vorher ausgewählt worden waren. Zwei Böcke standen nun da, der junge Stier war bereits verarbeitet, sein Leib lag da. Und nun musste der Priester entscheiden, welcher der beiden Ziegenböcke soll das Blut geben, das ins Allerheiligste getragen wird. Und mit dem überlebenden Bock machte man später etwas anderes. Durch das Brustschild, was der hohe Priester trug, darin waren Lossteine. Das Hebräische spricht von Urim und Thummim, Lichter und Gerechtigkeiten. Und mit Hilfe dieser Lossteine konnte der hohe Priester den Willen Gottes erfragen. Und er warf das Los, Yahweh, ewig seiender Gott, welches Blut von welchem Bock willst du haben? Das Los fiel auf einen Bock, der wurde dann geschächtet wie der junge Stier. Und der hohe Priester tat das Gleiche mit dem Blut des einen Bockes, der für Yahweh, den ewig Seien, bestimmt war. Und der andere Bock war für Azazel, der sollte später verwertet werden. Und wieder geht er mit dem Blut und mit der Räucherpfanne in das Allerheiligste und wiederholt das gesamte Ritual. Und dieses Opfer, dieses Blut, bewirkte dann die Sühnung der Sünden des gesamten Volkes, die innerhalb eines vergangenen Jahres aufgelaufen waren. Das Blut des Sündenbockes wird also ins Allerheiligste hineingetragen. Es wird in gleicher Weise verwendet wie vorher das Blut des jungen Stieres. Und das Blut auf dem Sündendeckel in der Bundeslade war das Gesetz Mose. Du sollst nicht stehlen, du sollst Gott ehren. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren, was der andere hat. Und wer ein Gesetz bricht, ist des Todes. Das ist die harte Forderung des mosaischen Gesetzes. Und der Sühnedeckel, der auf dem Gesetz lag, das in der Kaste, im Kasten der Bundeslade war, deckte die Forderungen des Gesetzes zu. Und dann kam noch das Blut dazu und Yom Kippur, der Tag der Bedeckung, die Forderung des Gesetzes nach Tod für den Sünder wurde zugedeckt durch das Blut des stellvertretenden Sühnopfers, des sündenden Bocks. So musste der hohe Priester also Sühnung erwirken für sich selbst und dann für das Volk Israel mit dem gleichen Ritual. Wir kommen nun zu Jesus Christus. Und wir möchten uns nun vor Augen halten, was Jesus Christus wirklich tat. Und anhand dieses alttestamentlichen Bildes müssen wir uns vor Augen halten und können nur verstehen, was Versöhnung, was Erlösung eigentlich bedeutet. Und deshalb sagte ich gerade etwas provozierend bewusst am Anfang, der Blick auf das Kreuz ist richtig, aber er ist zu eng fokussiert. Um wirklich zu begreifen, was Versöhnung, Yom Kippur, bedeutet, müssen wir das Alte Testament kennen und den Hebräerbrief, weil der Hebräerbrief eine Erklärung dieses Handelns auch im Alten Testament des Yom Kippur beinhaltet. Und ich lese jetzt Hebräer Kapitel 9, die Verse 11 bis 14. Als aber Christus kam, der hohe Priester der jenseitigen himmlischen Güter, ist er durch das größere, durch das vollkommenere Zelt einer himmlischen Stiftshütte, ergänze ich, das nicht mit Händen gemacht, das heißt, das nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinigkeit des Körpers, des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr jetzt dem lebendigen Gott dienen könnt. Jesus Christus hatte sich erniedrigt. Und am Ende seines dreieinhalb Jahres brachte er sich als Opfer dar. Er starb am Kreuz von Golgatha. Sein Blut vergoss er. Nach 3 Tagen kam er aus dem Tode heraus. Er erschien noch eine Zeit seinen Jüngern und ging zurück zu seinem Vater. Und da tat er etwas ganz Entscheidendes. Und das müssen wir begreifen, damit wir begreifen, was Yom Kippur ist. Und nur wenn wir das sehen, Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt und das, was Jesus dann im himmlischen Allerheiligsten tat, dann verstehen wir, was Erlösung ist. Yom Kippur. Was tat Jesus also? Er erniedrigte sich selbst. Er nahm einen Körper aus Fleisch und Blut an, damit er wie ein Opfer geschächtet werden konnte. Am Kreuz von Golgatha. Sein Blut wurde vergossen. Dann fuhr er hinab in das Totenreich und trug die Strafe des Gerichtes, des Feuers, für die Sünden der ganzen Welt. Das Gericht, das wir verdient hätten. Du und ich. Eine einzige Sünde in einem 80-jährigen Leben und du bist des Todes. Ich stehe da genauso drunter und stand da drunter, bevor ich Jesus kannte. Und dann ist er aus den Toten auferweckt worden durch seinen himmlischen Vater, bewies seinen Jüngern noch über eine gewisse Zeit, dass er tatsächlich auferstanden war. Dann ging er mit ihnen zurück auf den Ölberg und eine Wolke nahm ihn hinweg mit der Verheißung, in gleicher Weise kommt er eines Tages an der gleichen Stelle wieder. Die Jünger standen unten. Die Wolke war verschwunden. Sie sahen die äußerlichen Realitäten dieser Welt, darin sie standen auf dem Ölberg. Aber in der unsichtbaren Welt geschah jetzt das Entscheidende. Denn die Bibel sagt uns, der Hebräerbrief erklärt es, Christus nahm sein eigenes Blut und schritt hindurch durch den Vorhang in die Welt, aus der er gekommen war. Er tritt vor den Thron seines himmlischen Vaters, zeigt ihm das Blut und spritzt das Blut, sein eigenes, im Geist aus vor dem Thron des hochheiligen Gottes und Vaters. Und damit bewirkt er die Sühnung. Nur damit bewirkt er Sühnung und vollzog auf diese Weise den großen Yom Kippur. Und versteht ihr, deshalb sagte ich so provozierend, der Blick auf das Kreuz ist wichtig, wir brauchen Jesus. Aber der Blick auf das Kreuz, um ein Verständnis dafür zu haben, wie Sühnung deiner und meiner Sünden funktionierte, wenn wir Jesus haben, brauchen wir dieses Gesamtverständnis des Alten Testamentes, den Ablauf des Yom Kippur. Und wir brauchen dieses Bild des AT, um überhaupt zu verstehen, was Jesus für uns tat. Er brachte sich selbst als Priester, als Sündenbock dar, indem er sein eigenes Blut vergaß. Und zugleich war er nicht nur Opfer seiner selbst, er opferte nicht so sich selbst, sondern er war gleichzeitig der Hohepriester, der hineinging in das jenseitige Heiligtum, um dort Sühnung zu erwirken für die Sünden seines eigenen Volkes. Und so bewirkte Jesus Christus in seinem Sterben am Kreuz von Golgatha, in seiner Auferstehung und in seiner Himmelfahrt und in dem, was dann in der jenseitigen Welt geschah, vor dem Thron seines himmlischen Vaters, die Sühnung unserer Sünden. Das ist dieses wunderbare Werk des Yom Kippur, was uns vorgestellt wird in diesem alten, alttestamentlichen Bild. Das Blut der Tiere bei Yom Kippur bewirkte nur die leibliche Reinigung der Unreinigkeiten aller Israeliten und aller Gesetzesübertretungen aller Israeliten, die für ein Jahr aufgelaufen waren. Und das Großartige ist, der eine Yom Kippur, den Jesus, der Messias und Königpriester des allerhöchsten Gottes, damals durchführte, vor rund 2000 Jahren, bewirkte eine bleibende Reinigung. Dieser Tag muss nie mehr wiederholt werden. Und die Erlösung, die er geschaffen hat, und diese Sühnung ist unauflöslich. Die ist unauflöslich. Und auch selbst wir können uns nicht daraus lösen. Wenn wir hineingenommen sind, denn das Neue Testament sagt im Johannesbrief, daran wissen wir, dass er in uns bleibt und wir in ihm, weil er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Der Heilige Geist ist die Garantie, dass Jesus sich niemals mehr von mir löst, weil ich mit ihm verschmolzen bin zu unsterblichem göttlichem Leben. Und es ist gleichzeitig der Heilige Geist ein Beweis, eine Sicherheit, dass auch ich mich aus dieser göttlichen Verschmelzung niemals mehr herauslösen kann. Wir kommen nun zu dem letzten und kommen damit auch zum Ende. Es steht ja noch ein Bock offen. Der junge Stier wurde verwendet, einmal Blut ins Allerheiligste, Sühnung für die eigenen Sünden. Dann wurde der Sündenbock, der männliche Ziegenbock, verwendet, das Blut für die Sühnung der Sünden des Volkes. Und nun war ja noch dieser andere Bock, der durch Los ausgelost worden war, der Bock für Azazel. Und da gehe ich noch einmal, drittes Buch Mose, Kapitel 16, und ich lese noch einmal die Verse 7 bis 8. Danach soll er die beiden Böcke nehmen, sie vor den Herrn an den Eingang der Stiftshütte stellen. Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los für Jahwe und ein Los als Verwendung für den Sündenbock. Und Aaron soll den Bock herbeibringen und das Los für des Herrn und ihn als Sündopfer bringen. Und dann heißt es weiter in Vers 20 bis 22, 20 bis 22. Und wenn die Sühnung vollendet ist für das Heiligtum und für die Stiftshütte und den Altar, so soll er den lebendigen Ziegenbock herzubringen und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm die Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. Er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wildnis hinausjagen. Nachdem also die Sühnung vollzogen war, zunächst für das eigene Haus des hohen Priesters und dann zweitens für die Sünden des ganzen Volkes Israels, nahm er den Bock, der auserwählt war durch göttliches Los, als der Sündenbock für Azazel zu dienen. Und dann machte er Folgendes. Er stützte sich mit seinen Händen auf den Nacken des Sündenbockes und bekannte in einem längeren Gebet, das uns nicht überliefert ist, die Sünden seines Volkes und flehte den Gott Israels an, Israel die Sünden zu vergeben. Und als dieses Ritual durchgeführt worden war, brachte er den Bock zum Eingangstor des Vorhofes. Dort stand ein Mann bereit, der nahm den Bock an der Leine, ging aus dem Lager raus in die Wüste, vielleicht einige Kilometer weg, und dann schmiss er Steine weg, hau ab zu Azazel. Und dieses Bild verdeutlicht eins. Der hohe Priester legte stellvertretend die Sünden seines Volkes und seines eigenen Lebens auf den Sündenbock. Und dann wurde der Sündenbock weggejagt, dahin, wo er hingehörte. Im Johannes 1, 29, ich zitiere die Stelle jetzt nur, da sagt Johannes der Täufer, und das ist schlecht übersetzt: Als Jesus erschien, um sich taufen zu lassen, da soll er nach deutscher Übersetzung gesagt haben, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünden wegträgt. Alttestamentlich wäre es besser, folgendermaßen zu übersetzen: Siehe, das ist der Sündenbock, den Gott erwählt hat, die Sünden der Welt hinwegzutragen. Im Sinne des Yom Kippur des Alten Testamentes. Und damit drückte Johannes der Täufer nämlich die gleiche Wahrheit auf. Gott wird auf diesen Jesus von Nazareth, der gekommen war, um für die Sünden der Welt, zunächst seines Volkes Israel und später für die Sünden der Völker zu sterben. Zunächst war ja alles für Israel, die Nation kam ein bisschen später dran, aber wurden gleichzeitig reingenommen. Gott übertrug die Sündenschuld der ganzen Welt, deines und meines Lebens, auf Jesus und jagte ihn wohin? In den Tod. Da, wo die Sünde hingehört, da jagte Gott ihn hin und stieß ihn von seinem Angesicht weg in das Totenreich, und da trug er das Gericht, das du und ich eigentlich verdient hätten. Das ist der Sinn des Sündenbockes. Ich möchte noch einen letzten kurzen Punkt nehmen. Im dritten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 27. Kapitel 16, Vers 27. Und das andere werden wir dann kurz abkürzen. Der Jungstier des Sündopfers aber und den Bock des Sündopfers, deren Blut zur Sühnung in das Heiligtum gebracht worden sind, soll man hinaus vor das Lager schaffen und mit Feuer verbrennen, ihre Haut und ihr Fleisch und ihren Unrat. Der Stier, dessen Blut verwendet worden war im Allerheiligsten, lag ja immer noch tot darum. Der Sündenbock für Azazel, dessen Blut verwendet worden war zur Sühnung der Sünden Israels, lag da immer noch rum. Und nun wurden Männer oder ein Mann berufen: Nehmt die Kadaver, bringt sie raus aus dem Lager Israels und verbrennt sie draußen in der Wüste. Und so argumentiert der Verfasser des Hebräerbriefes, ich nenne die Stelle jetzt nur, Kapitel 13, 11 bis 12, weil das Fleisch der Sündopfer im Alten Testament außerhalb des Lagers verbrannt wurde, nicht auf dem Brandopferaltar in der Stiftshütte, darum ist auch Jesus außerhalb des Lagers geopfert worden. Er ging raus aus Jerusalem, das Volk schrie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und er wurde rausgeführt aus den Stadtmauern auf den Hügel Golgatha, der heute überbaut ist, ist ein Busbahnhof heute wahrscheinlich. Und dort wurde er getötet und sein Fleisch wurde dahin gegeben. Und das allerletzte, und damit schließe ich, im Kapitel 16, 23 bis 24, wir können es zu Hause noch nachlesen. Dann erfolgte die Wiedereinkleidung des hohen Priesters. Er musste sich noch einmal duschen. Er musste die Kleider der Erniedrigung ausziehen. Er musste ein Ganzbad nehmen und konnte sich jetzt wieder einkleiden mit den Kleidern der Herrlichkeit als hoher Priester. Und dann öffnete er den Vorhang am Eingang der Stiftshütte vom Vorhof und verkündigte dem Volk: Es ist vollbracht. Und nun kam das Volk Israel zusammen und gemeinsam brachten sie noch das vierte Tier jetzt als Brandopfer dar. Sie brachten den Widder auf dem Altar dar und drückten damit ihre Hingabe als Brandopfer für ihren Gott aus. Das war der Ablauf des großen Versöhnungstages. Und Ähnliches, und damit schließe ich, tat Jesus auch. Nachdem er nämlich seine 120 jüdischen Jünger, Männer und Frauen, zurückgelassen hatte, hatte er ihnen ja versprochen, wartet 40 Tage in Jerusalem, dann komme ich wieder heraus zu euch. Ich lasse euch doch nicht als Waisenkinder in der Welt zurück. Und nachdem Jeschua im Allerheiligsten den großen Versöhnungstag durchgeführt hatte, den Höhepunkt der Darbringung seines eigenen Blutes vor dem Throne seines Vaters, übergab der Vater ihm die Vollmacht, seinen Heiligen Geist auszugießen. Und so kam er Pfingsten zurück zu denen, die auf ihn warteten. Und der Heilige Geist kam in ihr Leben. Und zum ersten Mal wurden Menschen bleibend innerlich erneuert. Die Gemeinde Gottes wurde gegründet. Zunächst eine rein jüdisch-messianische Bewegung. Und dann begann das Evangelium zu laufen über 2000 Jahre Kirchengeschichte zu allen Völkern und Kulturen. Millionen von Menschen kamen zum Glauben an Jeschua und nahmen die von ihm bewirkte Erlösung an. Und in alle Herzen kommt er heraus aus dem Heiligtum des Himmels durch seinen Geist und nimmt bleibend Wohnung in allen, die sein Opfer annehmen und ihr Leben ihm öffnen. Das ist der große Versöhnungstag. Ich hoffe, dass wir verstanden haben, was Erlösung wirklich umfassend bedeutet. Und ich möchte eine Aufforderung zum Schluss in den Raum stellen. Wenn jemand von uns Jesus noch nicht als Erlöser angenommen hat, es geht um Leben oder Tod. Eine einzige Sünde und du bist des Todes und für immer ausgeschlossen von Gottes Leben und Heil. Das Gericht wartet auf dich. Und das, was Jesus getan hat, hat er auch für dich getan, für jeden einzelnen Menschen. Und das Allerwichtigste, dass wir Schuld haben, wissen wir ja. Unser Gewissen zeigt es uns ja ständig. Wir spüren ja auch, es gibt eine höhere Autorität, sonst brauchten wir kein schlechtes Gewissen vor irgendwem zu haben. Wir haben alle Gottesbewusstsein und wir haben alle Schuldbewusstsein. Und es ist so wichtig, dieses Evangelium von Jesus zu hören und zu verstehen. Er starb für deine Sünde am Kreuz. Er ist von den Toten auferstanden. Er hat Sühnung deiner Sünden bewirkt, die Grundlage geschaffen für die Sühnung deiner Sünden vor seinem himmlischen Vater. Und er möchte auch heute in dein Leben kommen, dich reinwaschen von all deinen Sünden. Er möchte Wohnung nehmen in deinem Leben. Das Einzige, was er möchte, ist, dass du ja sagst. Und wenn du das machen möchtest, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, bitte ihn, in dein Leben zu kommen, dir deine Sünden zu vergeben und die Führung deines Lebens zu übernehmen. Und dann wirst du sein Kind sein, und du darfst ihm eines Tages nachfolgen, nämlich dahin, wo er ist, in das ewige Reich der Himmel. Willst du das? Willst du das? Wenn du Jesus noch nicht kennst, ich wünsche mir, dass du das willst. Und ich denke, wir sollten jetzt abschließen. Jetzt haben wir unseren Samstagabend auch noch verdient. Wir können gleich noch Currywurst essen oder Döner, was auch immer. Lasst uns einfach noch kurz im Gebet still werden. Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich danken, dass wir jetzt diese Tage das Bild der Stiftshütte durcharbeiten konnten, dass wir uns heute Abend auch am alttestamentlichen Vorbild des Yom Kippur, des großen Versöhnungstages, wirklich ein Verständnis erarbeiten konnten, was wirklich Versöhnung und Erlösung ist, was du für uns getan hast. Und Herr Jesus, schenke, dass sich dieses Bild in uns wirklich tief verinnerlicht. Und ich bitte dich inständig, Herr Jesus, wenn Menschen unter uns sind, die dich noch nicht kennen, gib ihnen den Wunsch, den Willen, das Verlangen, ihr Leben dir zu öffnen und dich als Erlöser anzunehmen. Segne uns den Abend, das ganze weitere Wochenende, was wir noch haben. Und wir bitten dich, dass du uns auch nächste Woche und in die Zukunft unseres Lebens gute Wege leitest. Amen. Amen.